Der letzte Punkt ist der Punkt, bei dem ich am wenigsten nervös werde, Feuer. Was ist ein Datenschützer vor einem brennenden Gemeindebüro? Genau, glücklich. Ja, der Grund kommt ja noch. Der Grund, endlich werden Daten mal fachgerecht entsorgt.
Kompott Nummer 254, E10. Hallo und herzlich willkommen zum 254. Kompott, den ich am heutigen, kalten, aber immerhin sonnigen Freitag, dem 11. März 2011, aufgenommen habe.
It is 11:30.
Jawohl, ja. Was auch nur daran liegt, dass ich hier eben gerade alle drei Teile in Öhendorf aufgenommen habe. Aber ja. Inhaltlich gibt's wieder die gewohnte Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Space-Meldungen und einer Mafia-Meldung von mir zu hören. Das Intro kommt nebenbei von einem 27C3-Vortrag. Das war ein Datenschützer für Kirchengemeinden, der sich da besonders begeistert über das Feuer geäußert hat. Aber ja, und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr hier jetzt einfach weiterhört, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe den Gutenberg, den Bröhrig, also den neuen Innentrottel, und die Restregierung. Und nicht so viel mehr. 6 Grad, Scattered Cloudsieger, nippige Greetings. Die 6 Grad fühlen sich wie 2 an und der Wind macht irgendwas zwischen 24 und ich vermute mal inzwischen mehr als 30. Nachdem das hier aber der zweite Anlauf ist, diesen Teil aufzunehmen, gucke ich jetzt nie auch nochmal extra in der anderen App nach. Sondern ich sage einfach, ey, da bin ich wieder. Und ja, ich habe mir eine unangenehme Erkältung zugelegt. Unangenehme Erkältungen sind übrigens unangenehm, kann ich nicht weiterempfehlen. Und ich bin übrigens in der Edgewüste. Nur für den Fall, dass das noch nicht offensichtlich wäre, so an Check All. So, und zwar los geht es mit dem Gottenplug. Weil, da war ja noch die Geschichte offen, dass der Herr Gutenberg dadurch, dass er sich standhaft geweigert hat, seinen Arsch hochzukriegen und sich aus seinem Amt entfernen zu lassen. Und dadurch, dass er vor allen Dingen so lange gewartet hat, bis nämlich nach dem 1. März, dass er für den März auch nochmal das volle Gehalt bekommen hat. Und das haben dann einige Leute zu Recht kritisiert. Na, weil so frei nach dem Motto, na, eigentlich sollte er es nicht nötig haben und eigentlich hat er es offensichtlich nötig. Und, ja, ist ja gut. Und die berechtigte Frage aufgebracht, so, ey, was soll denn das? Und da ist der jedenfalls dann letzten Freitag laut blöd auch noch angerannt gekommen und hätte sich dann bereit erklärt, seine ihm noch ausstehenden Beträge zu spenden. Und zwar an die Familien von Soldaten, die bei Auslandseinsätzen gefallen seien. Was dann so irgendwie bummelig 31.000 Öcken sind. Ich meine, wie wäre es denn mal damit, wenn der Herr Guttenplack die 31.000 Öcken, die ihm sowieso moralisch nicht zustehen, an den Steuerzahler zahlt. Ja, also, aber hey, ja, also mal ganz davon abgesehen, die blöd hat geäußert. Und das reicht mir dann schon. So, dann hat die Merkel was von Solidarität gefaselt. Nämlich den Vorwurf mangelnder Unterstützung für den zurückgetretenen Verteidigungsminister zu Gutenberg widersprochen. Frau Merkel sei davon überzeugt, dass Gutenberg die Solidarität des gesamten Bundeskabinetts genossen habe, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Dafür gebe es zahlreiche veröffentlichte Beispiele. Die Kanzlerin sehe zudem keinen Grund für eine Rüge an Forschungsministerin Schawan. Frau Schawan und Bundestagspräsident Lammert hatten Gutenbergs Verhalten in der Plagiatsaffäre kritisiert. CSU-Chef Seehofer hatte deswegen Vorwürfe an die beiden CDU-Politiker gerichtet. Also ja, Blub fällt mir dazu ein. Solidarität mit einem Lügner. Naja, hey, wie sprach Seehofer? Du bist einer von uns. Ja, reicht. Geh weg. So, am Samstag hat Seehofer dann die Realität massiv geleugnet, indem er nämlich behauptet hat, die CSU sei nach dem Rückzug ja gar nicht geschwächt. Die CSU sei zwar belastet durch die Turbulenzen, ihre Kraft aber ungebrochen, sagte er der Blöd am Sonntag. Ja, reicht mir schon. Außerdem würde sich das ja nicht negativ auf irgendwelche Wahlkämpfe auswirken. Bla, Fasel, bla. Na, blöd. Leicht. Brauche ich mich mit dem Rest der Meldung nicht befassen. So, dann gab es am Samstag Demos, weil, das hatte ich irgendwie gar nicht erwähnt im Podcast, aber es ist eigentlich auch nicht wirklich erwähnenswert. Es gibt da irgendwie eine Facebook-Gruppe, wo jetzt irgendwie so bummelig 600.000 Leute, wir wollen Gutenberg zurück, unterstützen. Und da sind die Medien auch drauf angesprungen, so frei nach dem Motto, ne, wir haben ja hier Facebook-Revolutionen. Da wären ja 600.000 doch tatsächlich irgendwie eine Aussage. Da sind sie nicht, weil wenn man dann sich das mal in Ruhe anguckt, dann stellt man fest, naja, also irgendwie die Zahlen, die riechen komisch. Und ja, also letzten Samstag war also Demo. Na, so frei nach dem Motto, hey, wenn ihr doch schon so dringend dafür seid, dass der Gutenberg weitermachen darf oder zumindest zurückkommen darf, dann tut doch mal was. Geht doch mal auf die Straße dafür. Und naja, it turns out, also in Berlin zum Beispiel waren die zu blöd, überhaupt eine Demo anzumelden, beziehungsweise sie waren in diversen Städten zu blöd, eine Demo anzumelden. Irgendwo waren sie auch noch der Meinung, so frei nach dem Motto, naja, in Berlin, man könne ja vor dem Eingang vom Bundestag demonstrieren. Da gibt es dann nur das Problem, dass da so Bannmeile, da darf man überhaupt gar nicht demonstrieren. Aber hey, versucht es. Gut, haben sie leider nicht versucht, von daher ist auch niemand festgenommen worden. Aber also insgesamt sind wohl so Größenordnung, naja, also wenn es ja mal 5.000 Leute waren, auf die Straße gegangen. Wobei irgendwie zumindest die Demos, von denen ich gehört habe, zu nicht unwesentlichen Teilen von Gutenberg-Gegnern dazu genutzt wurden, die Gutenberg-Befürworter zu verarschen. Ne, so, also hier in Hamburg gab es so irgendwie Doktortitel. Hat da jemand sich hingestellt und Doktortitel verteilt, also so große Zettel, wo halt Doktor irgendwas drauf stand. Und der größte Brüller war dann sein Vater, der sich irgendwie hingestellt hat in dem Ort Gutenberg vor so bummelig 2000 Leuten und verkündet hat, naja, also so eine Menschenjagd, da hätte er eigentlich gedacht, dass es die nach 45 nicht mehr geben könne. Was da von einigen Leuten fälschlich interpretiert wurde, als er hätte gesagt, er hätte nach 45 keine Menschenjagd in der Form mehr erlebt, was ja aber auch gar nicht geht, weil der Mann ist im Jahr 46 erst geboren. Aber hey, ja, also was aber irgendwie ein Lügenbaron mit Menschenjagd zu tun haben soll, wäre dann die andere spannende Frage. Weil also das ständige Rumlügen, das hat er nur selber gemacht. Oder will der Herr Enoch von und zu Gutenplack vielleicht noch irgendwie verkünden, ja, also die Dissertation, die hätten ja die Gutenberg-Gegner geschrieben. So. Dann hat der CDU-Generalsekretär Gröhe ein politisches Comeback des zurückgetretenen Verteidigungsministers zu Gutenberg für denkbar gehalten. Für ein so großes Talent blieben die Türen offen, erklärte Gröhe im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Was für ein Talent! Das ist ja fast so dämlich wie die Gutenberg-Fanin, die da bei Holgi angerufen hat und wo Holgi sich 10 Minuten lang versucht hat, mit ihr zu befassen. Wo allerdings aus der irgendwie kein einziges sinnvolles Argument rausfiel, außer ihr seid doch alle nur neidisch. Ja, worauf soll man denn neidisch sein? Hä? Einen dummen Adelstitel? Na, also da braucht man doch wirklich nicht neidisch drauf sein. Den kann sich doch jeder heutzutage schenken. Den gab es auch zwischendurch, gab es immer für Geld. Aber hey. Die Entscheidung darüber liege aber allein bei Gutenberg selbst. Der Respekt gebiete es ihm, die notwendige Ruhe zum Nachdenken zu gewähren. Gröhe wies zudem Kritik an der von Bundeskanzlerin Merkel geübten Solidarität mit Gutenberg zurück. Sie habe dessen Person in ihrer Gesamtheit bewerten wollen und daher ebenso auf seine ernsthafte Verfehlung verwiesen, wie auf sein erfolgreiches Wirken in der Politik. Zu seiner ernsthaften Verfehlung gehört aber auch die Tatsache, dass er bis zum Schluss nicht bereit war, einzugestehen, dass er eine ernsthafte Verfehlung begangen hat. Ne? Er ist ja zurückgetreten, weil die Presse sich nur um ihn kümmern würde. Er ist nicht zurückgetreten, weil er eine Dissertation gefälscht hat. Er ist nicht zurückgetreten, weil er einen halben Monat lang gelogen hat. Er ist zurückgetreten, offiziell, weil die böse Presse schuld war. Na? Und übrigens, für eine Partei, die sich irgendwie christlich nennt, gehört das für mich auch dazu, dass du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, auch vielleicht mal ab und zu ernst genommen wird. Na? Also schlicht und ergreifend, Herr Gröhe. Na? Also mal ganz davon abgesehen, von irgendwelchen christlichen Werten will ich von keiner der C-Parteien jemals wieder irgendwas hören. Na, weil also, wenn die christliche Werte nicht ernst meinen, dann sollen sie davon auch nicht reden. Niemandem gegenüber. Na, plus von irgendwelchen Urheberrechtskacke will ich auch von den C-Parteien nichts mehr hören, Herr Krings. Überhaupt gar nichts mehr. Der Gutenberg hat da, drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht offensichtlich legal gehandelt. Na, und nachdem ihr doch immer rumtönt, Raubkopierer sind Verbrecher. Ja, ne? Also Gutenberg ist mutmaßlich ein Raubmordkopierer. Also, jetzt hier mal zackig. So, dann gibt es den Schutzbehauptdoktor, der Doktorvater. Und diesen Zweitkorrektor haben nämlich behauptet, dass 2006 das Plagiat noch überhaupt gar nicht erkennbar gewesen wäre. Weil mit den im Jahr 2006 vorhandenen technischen Möglichkeiten sei es kaum möglich gewesen, Plagiate zu erkennen, stellt Doktorvater Peter Häberle und Zweitprüfer Rudolf Streins klar. Ohne Kenntnis der Vorwürfe habe sich die Arbeit des Ex-Verteidigungsministers durch einen hohen Grad der Durchdringung in allen seinen Facetten ausgezeichnet, so Häberle. Was dann irgendwie wieder mal den Verdacht nährt, die haben sich einfach den Quatsch nicht durchgelesen. Das Summa cum laude, das haben sie ihm einfach so verpasst. Weil, also, es fehlt mir immer noch irgendwie eine Erklärung, wie jemand, der zur Dissertation nur mit Sondergenehmigung zugelassen wurde, dann überhaupt einen Summa cum laude kriegen kann. Also, so hier eins mit Sternchen. Da würde ich doch eigentlich schon erwarten, dass da ein bisschen höhere Anforderungen als, ja, er hat ein Stück Papier abgegeben, gestellt werden. Aber ganz offensichtlich ist das wohl nicht der Fall. 9.40 Uhr haben wir es jetzt übrigens. Dann hat die Staatsanwaltschaft Hof offiziell ein Ermittlungsverfahren gegen Karl Theodor Wilhelm von und zu Gottenflack eingeleitet. Es geht dabei um die umstrittene Doktorarbeit, und zwar um die Urheberrechtsvorwürfe. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Herr Raubmordkopierer? Ja, Staatsanwaltschaft ermittelt, das heißt noch überhaupt gar nichts. Und es werden noch Wetten angenommen, wann denn die Staatsanwaltschaft Hof feststellt, dass sie das Verfahren aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen einstellt. Ich gehe mal davon aus, es wird nicht lange dauern. Ja, das ist der Touch-iPod. So, dann hat Guttenblack übrigens auch aus dem Standardwerk von Häberle geklaut. Die Dissertation des ehemaligen Verteidigungsministers enthalte an 29 Stellen Fragmente aus Peter Häberles Standardwerk Europäische Verfassungslehre, ohne dass die Quelle ausreichend genannt sei, berichtet das Guttenblack-Wiki. Dabei habe Gutenberg 234 Zeilen kopiert, in dem Wiki überprüfen, blablabla. Na, die Frage, warum Häberle nicht bemerkt haben will, dass aus seinem eigenen Werk zitiert wurde, ohne dass es als Zitat gekennzeichnet wurde, also geklaut, die könnte Herr Häberle sich vielleicht auch nochmal stellen. Dann mag ja sein, dass er irgendwie 2006 noch nicht in der Lage war, das Internet zu benutzen. Mag ja sein, dass sie da keine Technik an der Uni rumliegen haben. Kann ja alles eventuell unter Umständen gerade noch hinkommen. Aber, dass dann er seinen eigenen Text nicht wiedererkennt. Also da sollte der Häberle vielleicht nochmal irgendwie eine bessere Erklärung sich ausdenken für. Wie wär's damit? Ich bin alt, ich bin dement, ich habe sowieso nichts mehr mitbekommen. Na? Das könnte er mal zugeben. Weil, also, so langsam rückt das irgendwie in der Wahrscheinlichkeit immer weiter nach oben. Der Häberle hat einfach nichts mehr mitgekriegt. Nur dann soll er gefälligst auch keine Doktorarbeiten mehr prüfen. So, dann das zu Gutenberg fürs Erste. Kommen wir mal zu unserem neuen Innentrottel, dem Brüllrich. Ja, ja, Friedrich, ich weiß. Der hat sich ja letzte Woche, kurz nachdem er zum Minister ernannt wurde, hat er sich dazu aufgeschwungen zu verkünden, die Tatsache, dass der Islam historisch zu Deutschland gehöre, ließe sich irgendwie nicht beweisen, bla, irgendwie sowas. Hat er mal verkündet und ja, das ist irgendwie nicht so gern gesehen gewesen, logischerweise. Und da gab es dann auch ein Veto vom SPD-Innenvolltrottel Wiefelspeng, der immer dadurch gerne auffällt, dass er irgendwie Scheiße von sich gibt. Und der hat jedenfalls dann nämlich Blödsinn bescheinigt. Er hat die Äußerungen des neuen Bundesinnenministers Friedrich zum Thema Islam als Blödsinn bezeichnet. Wiefelspitz sagte der Nachrichtenagentur dpa, der CSU-Politiker habe sein Amt mit einer völligen Fehleinschätzung begonnen. Es sei grober Unfug, dass sich die Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland aus der Geschichte nicht belegen lasse. Er hoffe, es bleibe bei dieser einmaligen Fehlleistung, betonte Wiefelspitz. Der FDP-Innenexperte Wolf sagt im Deutschlandfunk, er beschäftige sich lieber mit der Realität. Historische Debatten hätten in dieser Frage keinen Sinn. Frage ich mich, wie peinlich muss das sein, sogar von Wiefelspeng Blödsinn bescheinigt bekommen zu müssen? Na, weil also Wiefelspeng ist nicht berühmt dafür, dass er irgendwie selber besonders elaboriert reden würde. Das war jetzt schon die höfliche Formulierung. Schnief. Dann hat Merkel verkündet, nein, der Islam gehöre zu Deutschland. Beziehungsweise ihr Regierungssprecher hatte das verkündet und er könne auch keinen Widerspruch zwischen den Äußerungen der Justizministerin Leutheuser-Schnarrenberger und des neuen Innenministers erkennen. Weil SLS hat gesagt, naja, also jetzt gehört der Islam zu Deutschland. Friedrich hat gesagt, naja, also historisch bla bla. Ja, ist rein formal kein Widerspruch. Aber jemand, der sich hinstellt und sagt, nein, also historisch gehört der Islam nicht zu Deutschland. Na, also wer hier von wegen christlich-jüdisches Weltbild, das ist ja irgendwie im Moment gerade so die Argumentation, mit der die Zensurpartei rumrennt. Wer was von christlich-jüdischem Weltbild faselt, sollte sich vielleicht auch nochmal in eine Geschichtsstunde begeben. Und sich mal darüber informieren lassen, was so in den Jahren 1933 bis 1945 mit jüdischem Weltbild hier in Deutschland war. Gar nichts. Und auch davor war das so in Deutschland irgendwie nicht so groß mit von wegen jüdischen Weltbildern und so. No? Also mal ganz davon abgesehen, auch heute ist das so mit jüdischer... Dingens, also fällt mir so spontan der Begriff Vermächtnis ein. Ja, also solange es sowas gibt, braucht man gar nicht damit argumentieren, dass irgendwie es hier ein Weltbild gäbe, was damit zu tun hätte. Weil was sie da nämlich alle hinten runterfallen lassen, ist die Tatsache, dass die Aufklärung zu einem mindestens genauso großen Teil wie irgendwelche Religionen dazu beiträgt. Und wer das nicht eingesteht, sondern sich irgendwie an nur Religion langhangelt, der hat irgendwie immer noch nicht verstanden, dass wir hier heutzutage nicht mehr in einem Christenstaat leben. Dann hat sich übrigens auch die Union hinter Friedrichs Islam-Bashing gestellt. Schreibt Pfeffer, warum auch nicht, entspricht ja völlig deren Gedankengut. Und die Springer-Presse adelt es dann auch gleich zur neuen Islam-Politik. Man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen will. Ich kann auch nicht so viel niesen, wie ich wollte. So, dann gab es Widerworte, weil Wuffi besteht nämlich drauf, also Wolf besteht drauf, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Sagt er dann zumindest in einem Interview des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera. Frage ich mich ja, was soll er denen auch sonst sagen? Tiep. Also Wuffi besteht drauf, ja, also das gehöre immer noch dazu. Ja, fällt mir nur ein Ja, schön. Der Bundespräsident habe keineswegs behauptet, dass der Islam das Land ähnlich stark geprägt habe wie das Christentum, meinte Polens. Der CDU-Außenvollidiot Polens, der sich danach auch nochmal geäußert hat. Dann hat Friedrich was von, er will aber doch reden, er will den Dialog mit Muslimen voranbringen, gefaselt. Weil er bleibt zwar bei seiner umstrittenen Position, zugleich betonte er wolle den Dialog mit den muslimischen Mitbürgern voranbringen. Die Einladung für die nächste deutsche Islamkonferenz Ende März stehe. Friedrich hatte kurz nach seinem Amtsantritt bliblablub. Na, erst rumpöbeln, erst den Leuten ins Gesicht treten, um dann mit denen reden zu wollen. Entschuldigung, die Reihenfolge ist falsch rum. Also, ja, wenn man denen überhaupt ins Gesicht treten will, dann vielleicht erst, nachdem man mit ihnen geredet hat. Ja, weil alles, was der Kerl bisher gemacht hatte, ist über Leute reden. Nicht mit Leuten reden. So, dann hat sich auch die türkische Gemeinde in Deutschland geäußert. Nämlich die Islamäußerungen des deutschen Innenministers Hans-Peter Friedrich seien dort skeptisch aufgenommen worden. Unter den islamischen Verbänden hätte die Äußerungen Friedrichs, es gebe keine historischen Belege für den Einfluss des Islam auf Europa, für große Enttäuschung gesorgt. Wo da Europa herkommt, wüsste ich gerne mal, weil also ich meine mich nicht entsinnen zu können, dass da irgendwie Europa in der Aussage vorkam. Aber hey. Und jedenfalls also auch die türkische Gemeinde ist da so ein bisschen kritisch. So, dann gibt es ein neues von der Regierung. Nämlich die grüne Bundestagsfraktion will herausgefunden haben, dass die Steuerprüfungen immer weniger würden, immer laxer würden. Bei Firmen. Aber eben nicht nur bei Firmen. Und zwar haben die grünen Bundestagsfraktionen den Umgang der Finanzämter mit den Bürgern und Unternehmen in 11 Bundesländern untersucht. Oh ja, ist ja gut, Edgewüste. Danach haben Bayern und Baden-Württemberg die Zahl ihrer Betriebsprüfer in den vergangenen Jahren zusammengestrichen. Zudem zeigt sich, dass ausgerechnet Hamburg besonders häufig auf eine gesonderte Prüfung von Einkommensmillionären verzichtet. Wir haben zu viel Geld. Komisch, das Memo muss irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Und was war doch gleich hiermit von wegen Schuldenbremse? War da mal was? No. So, dann hat das BSI einen ersten Komfortleser zertifiziert für den neuen elektronischen Personalausweis. Ne, Komfortleser sind die Dinge, die man endlich haben will, wenn überhaupt. Weil die haben ein eigenes Display, die haben eine eigene Tastatur und die reden halt mit dem Ausweis in, naja, so sicher, wie es halt gerade geht. Und da gibt es jetzt also genau ein Gerät, was dann zertifiziert wurde. Bisher. Von dem ich zumindest mitbekommen hätte. Vielleicht gibt es inzwischen noch schon ein zweites, aber ein bisschen dünn. haben sie irgendwie auf der CeBIT verkündet. Der Heise-Artikel liest sich auch so ein bisschen wie Werbung. Dann ist Herr de Militaire, wie ich ihn jetzt nenne, ist dann auch schon tätig geworden, hat nämlich jemand rausgeschmissen. Nämlich den Staatssekretär, der bisher für die Bundeswehrreform zuständig war, den Otremba. Und also rausgeworfen im Sinne von, der soll in den Ruhestand, in den einstweiligen Ruhestand permanent versetzt werden. Ja, oder anders ausgedrückt, jetzt kostet uns also der Ministerwechsel tatsächlich auch Geld, weil der Mann wird natürlich voller Beamtenpension in Ruhestand gehen, logischerweise. Ist schließlich ein Beamter, da steht ihm das ja zu. Oder wird da jemand Neues da verbeamtet werden müssen an die Stelle? Gut, da hat irgendwie, wie war das? De Maizière hat sich da jemanden rangeholt, der auch schon zu Sachsen-Sumpf-Zeiten bei ihm war. Na, weil Herr de Maizière ist ja, drücken wir es mal vorsichtig aus, zumindest zu Zeiten des Sachsen-Sumpfs in Sachsen tätig gewesen. Von daher, ja. So, gab es am letzten Freitag. Dann tut Westerbrüller mal ausnahmsweise was Sinnvolles, indem er nämlich verkündet hat, also das, was so an Sanktionchen gegenüber Libyen bisher existiere, das wäre ein bisschen wenig. Na, ich frage mich, wie, das fällt dem Westerbrüller auf? Was ist los? Ist er krank? Warum tut er auf einmal Sinnvolles? Da konnte ich jetzt ja nicht mit rechnen. Also beim besten Willen nicht. Na, also ich meine, die Frage, was man da mit Libyen machen will, die stellt sich eh. Weil, also man kann sich zwar hinstellen und irgendwie einen von, ja, also da müsste irgendwie Flugverbotszone hinkommen, rumtönen. Aber dann sollte man da auch bereit sein, dass das irgendwie militärisch durchgesetzt wird. Also gegebenenfalls Flugzeuge abgeschossen werden. Gegebenenfalls, wenn man das nicht mit irgendwelchen Raketen machen will, da also auch Flugzeuge über Libyen rumschwirren, die dann wiederum auch von Boden aus angegriffen werden können. Und ne, also man kann jetzt da irgendwie den Kurt Bendit im Heute-Journal machen. Ich kann da irgendwie rumfaseln von, nein, also da müsste man doch gar niemanden irgendwie erschießen. Und das ginge doch gar nicht. Und dann die berechtigte Frage, ob man denn ein ähnliches Vorgehen auch in anderen Ländern haben wollen würde, damit abbügeln, dass man doch da über andere Länder gar nicht rede. Also zu guter Deutsch die Frage nicht beantwortet. Politiker-Interviews können manchmal lustig sein. Dann hat der FDP-Generalsekretär Lindner sich hingestellt und verkündet, die Führungsdebatte in der FDP sei jetzt beendet, weil Westerbrüller hat es ja anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt geschafft, mal etwas Sinnvolles zu äußern und deswegen sei jetzt die Führungsdebatte beendet. Komisch. Eigentlich hatte ich erwartet, dass irgendwie so eine Führungsdebatte erst dann zu Ende ist, wenn sie auch wirklich zu Ende ist und nicht, wenn Westerbrüller mal eine sinnvolle Tat getätigt hat. Aber hey. So, dann hat Schäuble verkündet, eine Steuersenkung hielte er in Grenzen für möglich. Nämlich noch in dieser Legislaturperiode schließt er Steuersenkungen jedenfalls nicht aus. In Grenzen halte er das für möglich, sagte er der Stuttgarter Zeitung. Bis 2013 sollte nach Schäubles Aussagen die Weichen gestellt werden, um das Steuersystem gerechter und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Bisher hatte er Steuersenkungen eigentlich immer ausgeschlossen. Ja, also haben wir irgendwie zu viel Geld. Ja, nicht mal mehr die Steuern müssen sauber eingetrieben werden, wir haben offensichtlich zu viel Geld. Ja, Aufschwung XXXXXXXXXXL oder was? Komisch, ist in meinem Kontoauszug noch nicht gelandet. Aber das liegt vielleicht jetzt auch an mir. Ich hätte mir ja auch kein MacBook Air kaufen müssen. Ne? Also, ja. So, gab es am Montag. Dann gab es die E10-Geschichte. Auch irgendwie Anfang der Woche. Ich hatte die erst irgendwie gar nicht für Podcast relevant gehalten, aber naja, die ist dann doch irgendwie weit genug aufgebauscht worden. Und zwar E10 ist, wo fange ich denn da am dümmsten an? Also die CO2-Ausstöße von Autos sollen ja reduziert werden. Das ist irgendwie ein großes Ziel der EU. Und da haben sie vor, keine Ahnung, vor Jahren auf jeden Fall haben sie sich darüber Gedanken gemacht, wie man das denn irgendwie sicherstellen könnte. Eine Idee wäre zu sagen, hey, die Autos sollen weniger Treibstoff verbrauchen, weil wenn sie weniger Treibstoff verbrauchen, lassen sie auch weniger CO2 raus. Also, ob jetzt nun fossiles oder gerade frisch gepflücktes CO2 ist ja eigentlich an der Stelle erstmal relativ Wurst. So, das fanden irgendwie die Autokonzerne hier in Deutschland gar nicht lustig, haben deswegen ihre ganze Lobbykacke ausgepackt und dafür gesorgt, dass in die entsprechenden Beschlüsse eine Regelung reinkam, naja, also man kann entweder die Autos effizienter machen oder mehr Biozeug da reinkippen. Na, also mehr Zeug, was quasi bis vorgestern noch CO2 in der Luft war. Ne, weil wenn man das dann irgendwie wieder in CO2 umwandelt, dann ist das ja nur Zeug, was irgendwie bis vorgestern halt in der Luft war. Das fällt halt nicht so auf. Ist halt nicht so wie die Ölreserven, die ohnehin irgendwann demnächst mal sich dem Ende zuneigen. Aber Öl ist ja irgendwie Jahrtausende eingelagert gewesen. Und wenn man da CO2 rauslässt, naja, hey, das war zumindest gestern nicht in der Atmosphäre. So, und da gibt es jetzt also irgendwie die Bestrebungen, da Biosprit zu machen, was eigentlich nichts anderes ist, als man baut auf Ackerflächen, wo man halt ansonsten irgendwelche Nahrungsmittel oder für irgendwelche Viecher was zu futtern hinpflanzen könnte. Da baut man jetzt Mais an. Und anstatt den Mais jemandem zu fressen zu geben, sorgt man dann über, keine Ahnung, was für Verfahren dafür, dass da Ethanol raus wird. Und wenn man das Zeug dann in den Treibstoff reinmischt, dann kann man damit auch ein Auto betanken, und wenn man dann nicht gerade irgendwie Pech hat und das dann irgendwie alles zuklebt, kann man damit sogar fahren. Ist nur deutlich weniger effizient als normaler Treibstoff. Als ganz klassischer normaler Treibstoff. Selber Wurf. Ich ignoriere dich einfach, Hund. Und von daher eigentlich schon mal irgendwie nicht so total sinnvoll. Und insbesondere, wenn man dann irgendwie Zeug in den Tank kippen will, was wo halt das Grünzeug nicht hier angebaut wurde, dann muss das natürlich auch wieder transportiert werden, was auch wieder weniger effizient ist, logischerweise. Und da gab es also jetzt in der letzten Woche, beziehungsweise seit Jahresanfang irgendwie, gibt es einen Treibstoff E10, da sind also 10% Ethanol drin. Und das ist letzte Woche nur insofern hochgekommen, als irgendwie die Ölwirtschaft festgestellt hat, das Zeug verkauft sich gar nicht wie geschnitten Brot. Weil da gab es vorher schon irgendwie Meldungen, naja, also nicht jedes Auto verträgt das. So, und wenn du Pech hast, dann tankst du da einmal irgendwie so einen Tank voll irgendwelche E10-Kacke und kannst danach dann irgendwie einmal den Einspritzer wechseln lassen oder den Motorblock oder was weiß ich, kommt alles nicht billig. So, und das ist dann also auch irgendwie... ist einigermaßen verständlich. Ne? Also wenn ich nicht weiß, ob mein Auto so ein Zeug ab kann, dann tanke ich das doch nicht. Also gut, ich tanke es eh nicht, weil es normales Benzin und mein Smarty schluckt Diesel. Und wenn ich den mit normalem Benzin betanke, dann guckt er mich sowieso berechtigt unbegeistert an. So, und jedenfalls gab es da dann irgendwie Anfang der Woche von der FDP die Forderung, die Einführung von E10 vorerst zu stoppen, und Umweltminister Röttgen hält aber an dem Zeug fest, weil fast alle Autos vertragen das neue Benzin, sagte er in der Saarbrücker Zeitung. Außerdem habe die Bundesregierung dafür gesorgt, dass die Modelle, die es nicht vertragen, unbefristet weiter das alte E5 tanken könnten, sagte Röttgen. Beim Benzingipfel am Dienstag ging es darum, die Verunsicherung beim Verbraucher abzubauen. Na, der Haken daran ist nur, dass niemand genau weiß, ob das Auto, was man da hat, den Quatsch ab kann. Und wenn man eins hat, was den Quatsch nämlich nicht ab kann, dann ist man im Zweifelsfall gearscht. Na, aber hey, also mal ganz davon abgesehen, dass der ganze Quatsch halt weder umweltfreundlich noch sonst irgendwas ist. Weil da müssen halt Flächen, die ansonsten zum Nahrungsmittelanbau geeignet wären, werden dafür verwendet, Zeug für einen Treibstoff anzubauen. So, das muss dann durch die Gegend transportiert werden, dann muss das in ein Auto rein, das Auto fährt weniger effizient damit, bläst also auch noch mehr Abgase in die Luft, als wenn es mit normalem Treibstoff betankt würde. Und dann hat man immer noch nichts gewonnen. Na, also, das Zeug ist ökologisch totaler Blödfug. Und deswegen muss es jetzt auch kommen. Und da war dann also irgendwie Ölgipfel, Benzingipfel. Und Ergebnis des Gipfels war dann, kommt. Und zwar sollen jetzt irgendwie die Informationen über den Kraftstoff, insbesondere an Tankstellen, verstärkt werden. So, da gibt es irgendwie eine Liste, wo man nachgucken kann, so ja, also diese Autos vertragen das nicht, beziehungsweise diese vertragen das. Die ist mir jetzt auch schon mal in die Finger gefallen, also Smarties vertragen das alle, Sternchen, die denn normales Superbenzin tanken. So, dann kommt der Quatsch dann nämlich, war dann am Dienstag so die Meldung. Dann hat Seehofer am Mittwoch, da war ja Aschermittwoch, politischer Aschermittwoch, was bei der CSU immer heißt, dass sie dann irgendwie rumbrüllen. Und da hat Seehofer dann irgendwie was von Bekenntnis der CSU zur deutschen Leitkultur abgefaselt und was von christlicher Prägung gelabert. Eine Gesellschaft habe auf Sand gebaut, wenn sie kein Leitbild habe. SPD-Bundestagsfraktionschef, blablabla. Ja, also irgendwie christliches Leitbild. Herr Seehofer, Sie als alter Christ, können mir doch mal erklären, wie das christliche Leitbild und uneheliche Kinder sich eigentlich so vertragen? Na, weil Gerüchte zufolge haben sie derer mindestens eins. Vielleicht auch noch mehrere. Also zu gut durch die Vögel sich durch die Landschaft. Gab es da nicht irgendwie ein Gebot gegen? Ja, und dann hat er auch noch irgendwie gesagt, ne, also hier so zu, in Richtung Guttenplack, du gehörst zu uns, du bist einer von uns, wir wollen dich zurück. Nur noch mal für den Hinterkopf, da gab es auch irgendwie so ein Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Gilt das auch nicht mehr? Ist das auch alles nicht Teil der christlichen Prägung, Herr Seehofer? Na, und dem fast die Krone ins Gesicht hat er dann geschlagen mit einer Aussage wie, wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben. Und da werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Das wollen wir nicht, liebe Freunde. Okay, also er will keine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme. Was genau heißt denn das? Er will gar keine Zuwanderung, oder was? Na, weil also, wenn man es wagt, irgendwie nach Deutschland einwandern zu wollen, dann braucht man ja erstmal eine Arbeitserlaubnis. Eine Arbeitserlaubnis kriegt man nicht am ersten Tag, wenn man da ist. Also zumindest nicht pauschal. Na, also zu gut, er will keine Einwanderung mehr. Und diese Polemik davon wegen bis zur letzten Patrone, das passt eigentlich eher so irgendwie nach Stalingrad 41 oder nach Berlin 45. So, Herr Gottwin. Was? Dann habe ich gestern bei Fefe gefunden, Merkel sieht übrigens Kohls Vision von den blühenden Landschaften im Osten erfüllt. Die schrub da die Welt. Helmut Kohl sei dafür zwar noch verlacht worden, aber es gebe beim Aufbau im Osten immer viel zu tun. Und es gebe beim Aufbau im Osten immer noch viel zu tun. Aber wir haben blühende Landschaften in 20 Jahren geschaffen. Das ist die Wahrheit, sagte Merkel beim politischen Aschermittwoch in Termin. Was mir dann irgendwie die Frage aufwirft, ob sie dann auch mal irgendwie darüber nachgedacht hat, wie es denn sein kann, dass es da jetzt blühende Landschaften gibt. Naja, weil dann niemand mehr wohnt. Weil es da keine Arbeitsplätze gibt. Weil die Wirtschaft weg ist. Weil es da praktisch nichts mehr gibt. Na, ja, blühende Landschaften kannst du haben. Mit ganz vielen Arbeitslosen. Die dann immer noch weiter unterdrückt werden müssen, wegen, weil, wo kämen wir denn hin? So, dann habe ich hier noch die Pöbel-Experten, Koalitionsexperten für schärferes Ausländerrecht. Die schwarz-gelbe Koalition will das Ausländerrecht verschärfen, um Zuwanderer zum Deutschlernen anzuhalten, sieht ein Änderungsantrag der innenpolitischen Sprecher von Union und FDP, Hans-Peter Uhl und Gisela Pilz, vor. Berichtet zumindest die Süddeutsche Zeitung. Demnach sollen Neuzugewanderte so lange eine nur vorübergehende Aufenthaltserlaubnis erhalten, bis sie den Sprachtest in ihrem Integrationskurs bestanden haben. Na, und in der Zeit dürfen sie übrigens nicht arbeiten. Also Herr Seehofer, die dürfen nicht arbeiten. Die müssen also in die Sozialsysteme einwandern. Das geht ja nicht, deswegen sollen sie wieder weg, oder was? Na, also wildes Rumgepöbel. Aber ja. So. Nö, die drei Meldungen, die lasse ich hier liegen. Und komm dann bei der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche wieder Alison Krauss. Und zwar dieses Mal mit dem 6. Titel vom Album, wie heißt es doch gleich? Live at Woodhall Originals. Der 6. Titel heißt What About You? Klammer auf, live, Klammer zu. Ist 4 Minuten 53 lang, gefunden bei Jamendo. Per Creative Commons lizenziertem Download. Habe ich den auch völlig legal. Und gefolgt ist er dann nämlich von einem etwas längeren Outro, weswegen ich hier gerade gesteigerten Wert drauf lege, nicht deutlich über eine halbe Stunde zu landen. Nämlich das Thema Gutenberg hat auch den Ken Jebsen von Radio Fritz aufgeregt. Der hat sich dann nämlich Ken FM über Gutenberg geäußert. Und da gab es irgendwie ein YouTube-Video, was mir da in die Finger gefallen ist, 13 Minuten 17 lang. Und wo er recht hat, hat er recht. Auch mit den Nazi-Referenzen. Ja, und deswegen... Ich habe mich da so intensiv beim Kopfnicken ertappt, dass ich gesagt habe, okay, das kommt in Podcast. So, genau. Und dann, schlief. Dann sage ich erstmal, wenn ihr mich mit Feedback bewerfen wollt, zum Beispiel, weil euch das alles gefallen hat, was ihr hier gehört habt, bis auf das Geschniefe, oder ihr mir gute Besserung wünschen wollt, weil könnte ich jetzt irgendwie ganz dringend gebrauchen. Ich habe am Montag Augenarzttermin. Da wäre es irgendwie cool, wenn ich dann auch operationstauglich wäre und nicht irgendwie verschnieft. Aber ja, das wird, glaube ich, nichts mehr bis Montag. Naja, oder ihr euch sonst wie melden wollt, fühlt euch dazu eingeladen. Zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail an compiblog@google.com schreibt oder mich bei Twitter als Kompot anschreibt oder sonst irgendwas tut. Wie gesagt, fühlt euch einfach dazu eingeladen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alison Crow und What About You und dem KenFM über Gutenberg und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
From the company that you keep. Der Fall Gutenberg oder warum wir in Deutschland nur fast besser sind als Berlusconi und seine Mafia-Freunde. Karl Theodor von und zu Gutenberg ist zurückgetreten. Wir sagen endlich, das war auch überfällig. Und trotzdem zählt der zweiwöchige Versuch Karl Theodors und seiner politischen Freunde über dem Gesetz zu stehen. Karl Theodor ist politisch erledigt und viele, die ihn so demokratieschädlich in der Doktoraffäre den Rücken gestärkt haben, haben schweren Schaden genommen und sind nur noch bedingt glaubwürdig. Machen wir einen großen Schritt zurück in eine Zeit, in der Karl Theodor, obwohl mehrfach der Lüge überführt, wie besessen an seinem Amt festhielt. Wer damals, wo auch immer, das Thema Karl Theodor von und zu Gutenberg anschnitt, erntete verdrehte Augen. Hallo? Geht's noch? Du nervst, das Thema ist doch durch. Wir haben in Deutschland doch echt wichtigere Probleme und außerdem ist Gutenberg immer noch einer unserer beliebtesten Politiker. Darum halten die Leute an ihm auch so fest. Und können wir jetzt bitte das Thema wechseln? Ich weiß, dass Leute wie ich mit ihren Kommentaren zu Gutenberg in der gesamten Zeit all jene tierisch genervt haben, die einfach gern ihre Ruhe haben. Aber exakt das ist das, was ein Kommentar leisten muss. Er soll nicht nur die, die eh deiner Meinung sind, bestätigen, sondern vor allem jene zu einer massiven Überprüfung der eigenen Haltung bewegen, die glauben, auf der anderen Seite Gold richtig zu legen. Im Falle Karl Theodor gibt es in der öffentlichen Meinung, massiv manipuliert durch das Boulevardblatt Deutschlands, ein krasses Missverständnis. Bis heute, auch nach seinem Rücktritt. Es geht nicht nur darum, ob Karl Theodor 20% seiner mit einer Topnote ausgezeichneten Arbeit via Copy and Paste verfasst hat. Es geht vor allem um sein Verhalten über Wochen danach und die Sympathiewellen seiner politischen Freunde im Anschluss. Diese Sympathiewellen halten auch nach seinem Rücktritt an. Dieser Rücktritt war unvermeidbar, nur kam er nicht freiwillig oder durch die Kanzlerin eingeleitet. Der Rücktritt Karl Theodors hat mit dem massiven Widerstand im Internet zu tun. Wie sagte ich schon vor Wochen, als Seehofer in Fernsehkameras sprach, ein Minister fällt nur dann, wenn seine Partei es will, dass Seehofer wohl nichts aus der Macht des Internets, den Unruhen in Nordafrika gelernt hätte. Ein Minister fällt, wenn die Netz-Community sich zusammenschließt. Auch im Falle Karl Theodors hat sie sich zusammengeschlossen. Das ist wahre Demokratie. Kommen wir nochmals zu den Fakten im Falle Karl Theodor von und zu Gutenbergs. Karl Theodor hat wissentlich betrogen, als er seine Doktorarbeit abgab. Das ist unbestritten. Ebenfalls unbestritten ist, dass hier Vorsatz vorlag, denn auf über 70% aller Seiten finden sich Plagiate. Sowas passiert nicht einfach. Zufällig. Dieses Machwerk, und das wurde von Professor Lepsius, dem Nachfolger Gutenbergs Doktorvater in Bayreuth, bestätigt, wurde von Anfang an als Collage geplant. Dieser Professor nannte unseren Verteidigungsminister im bayerischen Fernsehen, also in einem staatlichen TV-Sender zur Primetime, einen Lügner, einen Betrüger, einen Hochstapler und einen Menschen, der offensichtlich Probleme mit der Realität habe und dem er rät, mal zum Psychologen zu gehen. All das kann Professor Lepsius, eine erzkonservative Koryphäe auf seinem Gebiet, ungestraft tun. Er muss nicht mit einem Verfahren wegen Rufmord oder Verleumdung rechnen, denn die Faktenlage ist erdrückend. Und wenn das so ist, hätte das dann im Anschluss jeder von uns tun dürfen, den Minister beleidigen, wo immer er ihn getroffen hätte, zum Beispiel als Soldat auf einer Bundeswehruniversität? Karl Theodor ist über Jahre mit Vorsatz vorgegangen und das als Jurist. Man sollte davon ausgehen, dass jemand, der Jura, also Recht studiert, eine besondere Sensibilität mitbringt, wenn es um Recht und damit um Gerechtigkeit geht. Wer Jurist wird, wird auch von der Idee getragen, dem Gesetz zu seinem Recht zu verhelfen. Recht muss Recht bleiben. In einem Rechtsstaat sind vor dem Gesetz alle Menschen gleich. Wer gleicher sein will als der Rest, muss entweder in eine Diktatur wechseln, wo willkürlich entschieden wird, wer Recht bekommt oder wer nicht, oder er muss über so großen Einfluss, zum Beispiel in Form von Geld, verfügen, dass er das Gesetz kaufen kann. Außerdem, es gibt im Strafvollzug einen entscheidenden Unterschied, wie das Urteil eines Beschuldigten ausfällt. Ist die Tat im Affekt passiert oder wurde sie von langer Hand geplant, also mit eiskaltem Vorsatz, durchgezogen? Im Falle Karl Theodor liegt der Fall klar. Karl Theodor hat den Diebstahl geistigen Eigentums akribisch geplant. Jetzt gibt es immer noch Leute, die sagen, Diebstahl? Diebstahl ist ja nur, wenn tatsächlich Hardware entwendet wurde. Wenn dem so ist, warum mahnt ausgerechnet Angela Merkel regelmäßig, zum Beispiel bei ihren Besuchen in China, den Diebstahl von geistigem Eigentum an? In der freien Wirtschaft ist das, was Karl Theodor getan hat, klassische Industriespionage, die mit Knast bestraft wird. Und jeder Jugendliche, der im Kino mit seinem Handy den Streifen abfilmt, ist unmittelbar dran, auch wenn er das Teil noch gar nicht auf YouTube hochgeladen hat. Warum gilt für ihn nicht der Satz, das ist doch gar kein Diebstahl? Der eigentliche Film ist ja noch auf der Rolle und wird heute noch diverse Male vorgeführt. Doch kommen wir zu dem Punkt, den viele, die immer noch zu Karl Theodor stehen, nicht erkennen wollen. Karl Theodor stand bis zu seinem Rücktritt faktisch über dem Gesetz. Seine politischen Freunde im Bundestag, aber auch seine Wähler, rechneten das, was er bisher politisch geleistet hatte, mit dem, was er sich jetzt leistete, einfach auf. Wenn sie damit durchgekommen wären und der Versuch wurde über 2 Wochen gemacht, wäre das ein K.O.-Schlag für die Demokratie gewesen. Denn ab sofort hätte das Recht nur für den gegolten, dem der entsprechende Einfluss gefehlt hätte. Karl Theodor hat betrogen, gestohlen und gelogen. Okay, vergessen wir das. Hauptsache er ist, also war, ein guter Verteidigungsminister. Ja, aber exakt als Verteidigungsminister trat er mehrfach vor die Kameras, um dem Volk feist ins Gesicht zu lügen. Zu lange, ohne Konsequenzen. Wäre das ein einmaliger Vorgang geblieben oder hätte Karl Theodor in Zukunft immer wieder dann gelogen, wenn er damit weitergekommen wäre? Man stelle sich vor, es wäre zu einer weiteren Panne an der Front in Afghanistan gekommen. Wieder gibt es zahlreiche zivile Opfer, aber auch jede Menge deutsche Soldaten unter 25, die tot sind. Würde Karl Theodor auf den Hergang der Katastrophe befragt die Wahrheit sagen oder eher nicht? Oder direkt gefragt, spielt das überhaupt eine Rolle? Die deutsche Bevölkerung hat ihm doch bis zu seinem Rücktritt eine Sonderstellung verpasst. Karl Theodor darf das. Er ist so beliebt und gesellschaftlich so gut aufgestellt. Er ist so gut vernetzt, er muss nicht die Wahrheit sagen. Nur wenn er will. Aber warum sollte man dieses Privileg der Rechtsbeugung nur auf Karl Theodor beschränken? Ich meine, es gibt doch jede Menge Menschen, die bei der Bevölkerung und der Boulevardpresse sehr beliebt sind. Warum sollte man Michael Schumacher in den Knast schicken, wenn er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit 3 Kinder totgefahren hat? Wäre das nicht kleinlich? Da Michael Schumacher doch für das sportliche Ansehen der Bundesrepublik jede Menge getan hat, er ist eine Ikone, was sind da 3 tote Kinder? Oder Til Schweiger. Wenn er vorsätzlich einen Filmkritiker entführt und foltert, weil der permanent Schweigers Filme in Grund und Boden schreibt, ist das dann nicht eher eine Lappalie? Würde es vor dem Gesetz nicht reichen, wenn Til sagen würde, ich habe Fehler gemacht? Sollte man Til Schweiger nicht in Ruhe lassen, zumal seine Filme echte Kassenschlager sind und so vielen Menschen Freude machen? Darf Thomas Gottschalk schon übermorgen straffrei Steuern via Liechtenstein hinterziehen, wo er uns doch all die Jahre so gut unterhalten hat? Wo ist der Unterschied, wenn Karl Theodor beim Lügen erwischt, verharmlosend von Fehlern spricht, gegenüber Berlusconi, der eine minderjährige Prostituierte aus einem Polizeigewahrsam auf freien Fuß setzen lässt und dazu im Parlament aussagt, er helfe nun mal gerne Menschen, die in Not geraten sind und einfach nach Hause geht? Fragen über Fragen. Aber wenn wir erstmal so weit sind, dass der Beliebtheitsgrad eines Menschen oder seine Stellung ausschlaggebend dafür sind, wie man ein von ihm begangenes Verbrechen vor Gericht beurteilt, dann sind wir in einem Mafiastaat angekommen. In einem Mafiastaat hast du als normaler Bürger nur dann eine Chance auf eine faire Behandlung, zum Beispiel vor Gericht, wenn du selber Teil der Mafia bist. Bist du das nicht, können dir die Mafia-Richter, die Mafia-Anwälte und die Mafia-Presse und die Mitläufer, die es nicht besser wissen, auch jede Tat anhängen. In einem Mafiastaat spielt es keine Rolle, was der Wahrheit entspricht. Wer die Macht hat, beugt das Gesetz zu seinen Gunsten. In Italien unter Berlusconi ist exakt das der Fall. Dort hat die Bevölkerung es versäumt, schon bei den ersten Anzeichen von Aushebelung des Grundgesetzes massiv zu protestieren. Berlusconi heute loszuwerden ist fast nicht mehr möglich. Korruption und vollständiges Beherrschen der Boulevardmedien erlaubt es ihm in Europa, Gerechtigkeit zu einer Farce werden zu lassen. Und wie fing das an? Indem man auch nur ein einziges Mal eine Ausnahme machte, obwohl man es besser wusste. Unsere Bundesregierung, angeführt von Angela Merkel, weiß und wusste es im Falle von Karl Theodor ebenfalls besser. Aber sie beugte über Wochen das Recht, weil sie auf den Beliebtheitsgrad von Karl Theodor angewiesen ist, um bei der nächsten Wahl eine Chance zu haben. Das heißt ganz konkret, Angela Merkel ist ihre Wiederwahl wichtiger als das Grundgesetz. Auch wenn Karl Theodor sie jetzt quasi im Stich lässt, diese Frau ist ebenfalls politisch erledigt. Sie deckte über Wochen einen notorischen Lügner mit dem Satz, sie sehe in ihm den Verteidigungsminister, nicht den Doktoranden. Mit anderen Worten, seine Vergangenheit ist mir scheißegal. Hauptsache, er passt auf, dass er als Verteidigungsminister nicht weiter diesen Film fährt. Aber genau das hat er getan, vor unser aller Augen. Er log auf seine Vergangenheit befragt in der Funktion des Verteidigungsministers. Wollte das niemand erkennen? Aber warum nicht den ganzen Schritt? Diese Frau Merkel und ihr Verteidigungsminister AD und alle, die dazugehören und arm gesagt haben, obwohl sie es definitiv besser wussten, haben im Deutschen Bundestag nichts mehr verloren. Man sollte sie feuern. Wie wär's denn damit? Frau Merkel soll die DDR neu gründen und als Ein-Mann-Politbüro herrschen und Karl Theodor hat jetzt wieder mehr Kernfreizeit und kann auf dem Familienschloss im großen Stil leibeigene Kasten. Im Ernst. Was hier in den letzten Wochen mit unserer Demokratie passiert ist, ist ein solcher Skandal, dass ich mir ernsthaft die Frage stellen muss, warum es der Bevölkerung offensichtlich so lange nicht gelingen wollte, den massiven Schaden für die Demokratie zu erkennen. In diesem Land wurde von der Bundesregierung 2 Wochen lang versucht, das Gesetz zu beugen, nur um an der Macht zu bleiben. In diesem Land trat ein Verteidigungsminister, der längst seine Ehre verloren hatte, vor die Eltern toter Soldaten, um diesen die letzte Ehre zu erweisen. Dazu fehlen mir die Worte. Wenn es immer noch nicht klar ist, diese Regierung ist vergleichbar mit einem Zeugen, der von einer Straftat weiß, die Aussage aber bewusst verfälscht oder sich komplett zurückhält, weil er vom Dieb am Diebesgut beteiligt wird. Ich habe keine Lust, von solchen Menschen länger vertreten zu werden. All jene, die auch nach dem Rücktritt Karl Theodors noch zu ihrem Minister halten, sei Folgendes auf den Weg gegeben. Ihr seid reif für die Diktatur. Ihr gebt denen, die angeblich eure Interessen vertreten, die Pauschalabsolution, euch zukünftig zu benutzen, wie sie wollen. Euch ist die Wahrheit nicht so wichtig. Hauptsache, bei eurem Politstar sitzt die Frisur. Das seinerzeit gängige pauschale Grußwort Heil Hitler ist dann nicht mehr weit entfernt. Auch damals hatten wir es mit einem vollständig gehirngewaschenen Volk zu tun, das kollektiv den Satz unterschrieb, Führer befiehl, wir folgen. Adolf Hitler und seine ganze Crew war auch 1944 bei großen Teilen der Bevölkerung noch äußerst beliebt. 1944 ließ es die deutsche Bevölkerung im Land der Dichter und Denker zu, Kinder mit Gewehren auszurüsten, um mit dem letzten Volkssturm den Endsieg doch noch zu sichern. Und das alles in einem Deutschland, in dem kein Stein mehr auf dem anderen stand. Man soll nie die Macht der Verdrängung unterschätzen. Auch Karl Theodor ist bis heute bei seinen Fans beliebter denn je und sein Rücktritt hat daran wenig geändert. Das Infame allerdings ist die Aussage, er trete zurück, damit endlich wieder die toten Soldaten im Fokus stünden, nicht er und seine gefakte Doktorarbeit. Selbst im Abgang hat der Baron keinen Arsch in der Hose. Wo er sich entschlossen hatte, von allen politischen Ämtern zurückzutreten, hätte er doch wenigstens einmal den Schneid haben können und sagen, ich, Karl Theodor von und zu Gutenberg, habe mich total daneben benommen. Ich wollte um jeden Preis der Welt im Amt bleiben und habe billigend in Kauf genommen, dass die, für die ich stehe, zum Beispiel Soldaten, die in Afghanistan für Deutschland sterben, dass diese Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr vorkommen. Ich schäme mich zutiefst, allein für die Idee, ich stünde über dem Gesetz und möchte mich bei allen, die ich wissentlich und über Wochen für dumm verkauft habe, entschuldigen. Ich, Karl Theodor, habe in der Politik nichts mehr zu suchen, denn mir fehlt all das, was ich zum Beispiel auf meiner Homepage vorgebe, im Überfluss zu haben. Anstand. An dieser Stelle noch ein Satz an meine Kanzlerin Angela Merkel. Sie hat wirklich alles getan, um an der Macht zu bleiben. Und der Pakt, den ich dafür mit ihr eingegangen bin, ist derart erniedrigend, dass ich denke, es wäre auch das Beste für sie, jetzt endlich ihre Koffer zu packen. Das, Freunde, wäre ein Abgang gewesen, von dem die Welt noch Jahre gesprochen hätte. Aber dazu hätte Karl Theodor wenigstens auf seiner letzten Pressekonferenz ehrlich sein müssen. Und das hat er nie gelernt. Karl Theodor ist weg, aber die, die versucht haben, über ihn das Gesetz zu beugen, sind immer noch im Amt. Deshalb vergessen wir nie. 2011 wurde von der amtierenden Bundesregierung der Versuch gemacht, eine neue Staatsform einzuführen. Diese hätte gelautet, das Gesetz ist nichts mehr wert, wenn du über genügend Kontakte verfügst. Dann kannst du in der Bundesrepublik 2011 machen, was du willst. Die Atomlobby, die Pharmalobby, die Hotellobby, die machen das schon lange. Mit unserer Unterstützung. Was für eine grauenhafte Vorstellung, später von seinen Enkelkindern gefragt worden zu sein, wann habt ihr gemerkt, dass in eurer Demokratie etwas extrem falsch lief? Und dann zugeben zu müssen, im Fall Karl Theodor, aber wir haben damals massenhaft geschwiegen, weil wir uns nicht vorstellen konnten, was daraus werden würde. Und als wir es uns nicht mehr vorstellen mussten, war es zu spät. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Die Netzgemeinde hat den Lügenbaron dahin befördert, wo er hingehört, in die Ecke der Belanglosigkeit. Doch noch ist das Werk nicht vollendet, denn die, die Karl Theodor dazu aus egoistischen Motiven Beihilfe geleistet haben, sind immer noch im Amt und mindestens genauso schuldig. Lernen wir von den arabischen Jugendlichen in Nordafrika, geben wir uns nicht mit lächerlichen Präsenten zufrieden, die nur dazu dienen, die wirklich Mächtigen auch weiterhin im Amt zu halten. Das System Merkel hat politisch das Gesicht verloren und kann als erledigt gelten. Zeigen wir dieser Regierung, übersetzt gesprochen, den Schuh und fragen wir uns, ob wir damit wirklich bis zur nächsten Bundestagswahl warten müssen. Ich kann mich für diese Regierung und ihren Versuch, die BRD zu einer Bananenrepublik zu machen, nur in Grund und Boden schämen. Und ich wäre kein Demokrat, wenn ich jetzt zur Tagesordnung übergehen würde. Ich werde das nicht tun.